Folgender Beitrag des Philosophen Karl Christian Friedrich Krause, 1781-1832, erschien in der Zeitschrift Isis, enzyklopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie von Uggen Leipzig, Brockhaus, 1817-1848, Heft III 1823, Seiten 268-277. Er reagierte hierin auf Röbels Kalhauer Schrift über deutsche Erziehung überhaupt und über das allgemeine Deutsche der Erziehungsanstalt in Kalhau insbesondere, die 1822 in Heft XI selbiger Zeitschrift erschienen war. Aufgrund der Bedeutung für das Verständnis der Entwicklung Fröbels zum Menschenerzieher und seines Verständnisses von entwickelnd erziehender Menschenbildung wurde für www.fröbelweb.de diese Abschrift und Digitalvertonung erstellt. Der Einfluss von Krause auf Fröbels in der Folge dieses Briefes gewonnene Sicht auf Menschenerziehung darf als wesentlich betrachtet werden. Erst 5 Jahre später, wohl umfangreichen Tätigsein, aber auch intensivem Reflektieren geschuldet, erklärte sich Fröbel in einem umfangreichen autobiografischen Brief an Krause, der seine Gedanken und Beweggründe vertiefend deutlich macht. http://obak.bbf.dipf.de/Schrägstrich-editionen/Schrägstrich-fb1828-05-24-01.html Beginn des Textes von Karl Christian Friedrich Krause. Einige Bemerkungen zu Fröbels Abhandlung, über deutsche Erziehung überhaupt, und über das allgemeine Deutsche der Erziehungsanstalt in Kalhau insbesondere von KCHR, Fr. Krause, dis eben genannte Abhandlung, über deutsche Erziehung und SW, ist der Prüfung, wozu der Verfasser auffordert, wert, und ich halte es für Pflicht, einige Ergebnisse meiner Prüfung, mitzuteilen. Da sie zur Erläuterung und Berichtigung einiger Hauptpunkte vielleicht dienen können, nicht wieder die allgemeinen Erziehgrundsätze Fröbels, sondern wieder die falsche Stellung, die er seinem Streben hinsichts der Menschheit und des deutschen Volkes zu geben scheint, sind die meisten der folgenden Bemerkungen gerichtet, denn in Ansehung der allgemeinen Grundsätze stimmt Fröbel ganz mit denen überein, welche ich im Jahr 1811 in 2 Druckschriften aufgestellt habe, in der Schrift Das Urbild der Menschheit, und in dem Tagblatte des Menschheitlebens. Doch wird in diesen beiden Schriften die Darstellung des Urbegriffes und des Urbildes der Erziehung nur als Ergebnis meines noch ungedruckten Wissenschaftgliedbaues, Systemes der Wissenschaft, bloß volkverständlich, nicht in Wissenschaftform, aufgestellt. Diese Ergebnisse über Erziehung und Bildung habe ich nirgends entlehnt, sondern in eigener Wissenschaftsforschung gefunden. Daher ich sie der Beachtung und Prüfung der Erzieher für wert halte, in mehreren untergeordneten Grundsätzen kann ich Fröbel, wenn ich ihn recht verstehe, nicht beistimmen, z.B. nicht in der, am angeführten Orte auf S1135 stehenden, Behauptung, deshalb taugt auch alle eigentliche Klassenpunktstände, Berufs- und Zeitbildung, die noch dazu in sich und außer sich trennend und eben dadurch zerstörend und vernichtend wirkt, nichts. Es sollte bloß heißen, insofern taugt und es, weh, denn es ist notwendig, dass die Erziehung und Bildung für den besonderen Lebensstand und Beruf auf die allgemeinmenschliche Erziehung und Bildung folge, dass sie an diese gesetzmäßig angebildet, und im Geiste derselben, während auch diese allgemeinmenschliche Erziehung und Bildung noch fortdauert, vollendet werde, die echte Erziehung und Bildung soll zugleich zeitgemäß, das ist, dem Eigenlebstande, der individuellen Lebensstufe, der Menschheit, des Volkes, und des Zöglinges selbst, gemäß sein, ohne sich jedoch mit den Gebrechen der Zeit zu behaften, auf das auch die Erziehung dahin mitwirke, dass das gegenwärtige Leben in sittlicher Freiheit gereinigt und höher und schöner gebildet werde, jene Stellung aber ist unrichtig, weil nach selbiger das, was der Menschheit gehört, und nur von der Menschheit selbst erwirket werden kann, dem deutschen Volke zugeeignet wird, worin erstlich ein Irrtum, der den Teil für das Ganze nimmt, und sodann eben deshalb eine Ungerechtigkeit gegen andere Völker, durch menschheitwidrige Überhebung des deutschen Volkes, liege, weil jedoch das von Fröbel entwickelte erzieherische Streben, abgesehen von jener falschen Stellung, mir als rein gottinnig, als rein menschlich, als gut, gerecht und schön erscheint, weil ich in selbigem einen Anfang erblicke, die Erziehung nach ihren ganzen Urbegriffe und nach ihren ganzen Urbilder ins Werk zu setzen, deshalb fühle ich mich verpflichtet, dazu beizutragen, dass diese preiswürdige Unternehmung von dem berührten Irrtume sich befreie, durch welchen, wenn dem gemäß gehandelt werden sollte, das Werk selbst verunreiniget und in seiner Entfaltung gehemmt und fehlgeleitet werden würde. Möge die Erziehanstalt zu Kalhau und ihr Vorsteher bald erkennen und bekennen, dass sie zuerst eine rein menschliche, und eben dadurch untergeordneterweise auch eine deutsche Anstalt sein, dass sie erst wesentlich Menschen, und dann zugleich auch Deutsche erziehen und bilden soll, innerhalb der ganzen Erziehung des ganzen Menschen zu einem gottinnigen und menschheitinnigen Menschen, ist allerdings als innerer untergeordneter, wesentlicher Teil, unter anderen gleich wesentlichen Teilen, auch die Erziehung zum Genossen seines Volkes, zu Volkinnigkeit und zu Volkevereinleben enthalten. Diese volkliche Erziehung soll allerdings dem eigenleblichen Musterbilde, dem individuellen Ideale, dieses Volkes gemäß sein, allein dieses Musterbild kann selbst erst in der allgemeinmenschlichen Bildung gewonnen werden, die einen jeden auch über das fehlgeleitete und mangelhafte jedes Volkeigenlebens erhebt, und ihn fähiget, mit den Urkräften des allgemeinmenschlichen, gottinnigen und gottähnlichen Lebens in und mit Gott, sich von den Gebrechen seines Volklebens zu reinigen, und zur Veredelung und Erhebung dieses Volklebens selbst und zu einer Förderung der seinem Volke nach dessen Berufe unter den Völkern der Menschheit vorliegenden Werke, das Seinige beizutragen, wie klein und untergeordnet auch der Lebenkreis jedes Einzelnen sein möge, der Urbegriff und das Urbild der gottinnigen und gottvereinten Menschheit und des Gliedbaues, Organismus, ihres gesamten Lebens enthält auch die Urbegriffe und Urbilder aller untergeordneten Gesellschaft ganzen in der Menschheit in und unter sich. Daher fordert allerdings der Urbegriff und das Urbild der Erziehung jedes Einzelnen zum Menschen als Gliede der Menschheit, auch Erziehung eines jeden als Gliedes seines Ehetumes, seiner Familie, seines Stammes und seines Volkes als Gliedes des Rechtbundes, Staates, und des Gottinnigkeitbundes, Religion Vereines. Allein es ist stets im Auge zu behalten, dass alle diese einzelnen Teile der Erziehung nur Gliedteile des einen Ganzen der Erziehung zu einem gottinnigen und gottvereinten Menschen sind, so auch, dass sie alle nur in diesem Ganzen und durch dasselbe gelingen können und erstrebt werden sollen. Es ist also auch nie zu vergessen, dass die reine und ganze Wesenheit der Menschheit und des Menschen das höhere und allgemeinere, das gesamte unendliche Leben der Menschheit in Urraum, Urzeit und Urkraft, ur- und ewig wesentlich umfassende, dagegen die Wesenheit der Deutschheit und des Deutschen nur eine eigenlebliche Gestaltung des Ersteren in endlicher Zeit, in endlichem Raume, in endlicher Kraft ist, weshalb also auch der Urbegriff der Menschheit und Menschlichkeit als ein urwesentlicher und ewiger Begriff, eine Idee, sich erweist, welcher den Geschichtmusterbegriff, die historische, individuelle Idee, der rein menschlichen Deutschheit und des rein menschlichen Deutschen als ein Einzelnes in und unter sich begreift, daher also auch die Erziehung zum Deutschen nur als ein innerer, unregeordneter Teil der Erziehung zum Deutschen erkannt und ins Werk gesetzt werden soll und kann, das nun, was Fröbel als Grundcharakter der Deutschheit als deutsche Natur, als deutsches Wesen schildert, sind Züge der Wesenheit der Menschheit und des Menschen als Menschen, der Menschwesenheit in der Menschheitwesenheit, und sollen daher auch von dem deutschen Volke mit seiner Eigentümlichkeit, sowie auch von jedem anderen Volke mit der seinigen dargelebt werden. Und da diese Eigenschaften einzelne Teile des allgemeinen Leben-Urbildes sind, wonach jedes Volk auf eigengute und eigenschöne Weise sich gestalten soll, so ist allerdings nach eben diesen Grundzügen das Eigen-Eben jedes Volkes, auch des Deutschen, zu würdigen und zu bilden. In eben diesen allgemeinen Grundeigenschaften aber können, sollen und werden alle gebildete Völker übereinstimmen, und zwar umso mehr, als sie weiter auf der Bahn Menschheit würdiger Bildung vorschreiten. Und ihre entgegengesetzte Eigentümlichkeit besteht erst wesentlich nicht darin, dass einige Völker einige oder alle jener Grundeigenschaften haben, andere Völker aber sie nicht haben, sondern vielmehr darin, dass sie alle jene Grundzüge in eigenlebig verschiedener, eigenguter und eigenschöner Gestaltung darbieten und vollenden, ja erst solche Völker, welche bereits zur Entfaltung aller jener Grundwesenheiten gelangt sind, vermögen es gerade erst dann und dadurch, eine vollwesentliche, wesenheitlich entgegengesetzte Eigentümlichkeit in ihrem Gesamtleben, in Wissenschaft und Kunst, in Tugend, Gerechtigkeit und allartiger Geselligkeit auszubilden, und diese gegenheitliche Eigentümlichkeit wiederum in einem wesenhaften und schönen Völkervereinleben, in Völkerfreundschaften und Völkerehen zu einem Höherganzen zu vereinen. Die Erziehung der Deutschen zu echten Volkgenossen soll mithin das allgemeine Urbild des Volkeigenlebens nach allen seinen Grundzügen ins Auge fassen, und bemüht sein, dasselbe nach der Eigenlebweise des deutschen Volkes eigengut und schön durch Erweckung und Leitung des Eigenlebens ihrer Zöglinge herstellen zu helfen. Daher ist allerdings die auf den Zögling als Deutschen gerichtete Sorgfalt auch auf das, nach dem Geschichtsbegriffe des deutschen Volkes bereits im Leben desselben wirkliche Eigentümliche in allen Teilen der menschlichen Bestimmung gerichtet, auf das das Kind und der Jüngling mit dem deutschen Lande, der deutschen Sprache, der deutschen Rechtverfassung und Sitte, mit der den deutschen eigentümlichen Gestaltung der Wissenschaft und der Kunst und mit der gesamten Volkleben, Geschichte der Deutschen nach und nach bekannt und vertraut werden, damit sie einst als Erwachsene, selbsttätig mitwirken können in weiteren Faltung des deutschen Lebens. Ein jeder an der Stelle, die ihm in seinem Äußern und in seinem inneren Berufe dabei angewiesen werden mag. Übrigens gesteht allerdings auch Fröbel zu, dass die von ihm als Grundwesenheiten des deutschen Charakters ausgesprochenen Eigenschaften mehr noch erst als Forderungen, denn als bereits erwirklichte Leistungen des deutschen Volklebens gelten und bestehen, auch wird er es schwerlich in Abrede stellen, dass diejenigen Deutschen, welche wirklich diese Forderungen an sich machen, und sie nach Kräften zu erfüllen bestrebt sind, gleich allen einzelnen höher gebildeten Mitgliedern anderer Völker, nur in der großen Wechselwirkung und Vereinigung des Lebens aller gebildeten Völker der Vorzeit und der Gegenwart, mithin als Genossen der Menschheit, nicht aber erst wesentlich als Deutsche, Franzosen, Engländer usw. auf diese lichten Höhen des Bewusstseins und der Lebenskunst gelangt sind. So ist, um nur einiger Punkte zu gedenken, der wesentliche Einfluss des Mosestumes, des Christentumes und des hellenischen und römischen Lebens auf das frühere deutsche Leben und auf die gesamte deutsche Bildung, besonders aber in Erstrebung der von Fröbel besonders hervorgehobenen Grundwesenheiten des deutschen Charakters unleugbar und unbestreitbar, dass insonderheit das Streben nach gliedbaulich vollendetem Wissen, das ist nach Wissenschaft, sich von jeher in den Urgeistern aller gebildeten Völker geregt hat. Und dass daher der Wissenschaftsbau nur als ein gemeinsames Werk aller gebildeten Völker unter Leitung ihrer Urgeister so weit gediehen ist, als wir dieses wesentliche Werk der Menschheit auf Erden bereits gebracht sehen. Das werden Kenner der Menschheitsgeschichte gewiss bestätigen. Und wie hoch man auch des deutschen Volkes Verdienste dabei anschlagen möge, so ist es dennoch offenbar, dass auch das deutsche Volk, sich selbst überlassen, ohne die Anregungen und Grundlagen der orientalischen Philosophie schon in unseren uralten Druiden und Bardenhainen, ferner ohne Wechselwirkung mit Geistern wie Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles, sowie mit den Urdenkern der neueren Zeit, wie mit Bacon, Descartes, Spinoza, zu der heutigen Entwicklung der Wissenschaft nicht gelangt wäre. Je mehr der neueren Völker an der Erforschung und Gestaltung der Wissenschaften teilnehmen, je inniger und gleichförmiger der Wissenschaftsverkehr derselben werden wird, und je mehr alle diese Völker nach jenen großen Grundsätzen der Einheit, Gründlichkeit, Stetigkeit und Gliedbaulichkeit, welche ich mit Fröbel vorzüglich den Deutschen zu ergänne, forschen, und die Wissenschaft gestalten werden, je mehr und je schöner wird sich auch die deutsche Ureigentümlichkeit in Wissenschaft, neben der Eigenvortrefflichkeit anderer Völker, neidlos, und in richtiger Schätzung des eigenen und Fremden, verherrlichen. Freilich sind noch die wenigsten unter den Deutschen, selbst in den gebildeteren Ständen, zur Anerkennung, geschweige zur Erstrebung der vom VfR, Verfasser M.B., bereits als allgemeine Grundeigenschaften der Deutschheit aufgestellten Wesenheiten gelangt. Man sehe nur hin auf die äußere Lage der wenigen, welche rein und treu in dem Geiste, den Fröbel bereits, als in das deutsche Volkleben hineingebildet schildert, zu leben bestrebt sind, um sich zu überzeugen, dass diese höher belebten Menschen auch unter den Deutschen meist noch als unbekannte oder verkannte Fremde aus einer höheren Welt einhergehen. Es ist wahr, dass das deutsche Volk, hinsichts aller dieser urbildlichen Forderungen, vergleichsweise mit anderen Völkern, eine gute Anlage zu Einheit, Stetigkeit, Gliedbaulichkeit, Vereinbildung und Vereinlebigkeit, zu Organismus, Symmetrie, Harmonie und Örhythmie, bewahrt hat, in Erkenntnis und Wissenschaft, in Empfinden, Wollen, Üben, Können und Ausführen, Aber ebenso wahr ist es auch, dass dieses Volk, obwohl im Gebrauch der eigenen Kraft, doch nur als Glied des gesamten Völkerlebens bis dahin gelangt ist, wo wir es in seinem hohen Berufe unter den Völkern zur Darlegung des Urbildes der Menschheit auf dieser Erde erblicken, dass ferner bereits mehrere Völker mit ihm hierin wetteifern, dass endlich auch das deutsche Volk in allen diesen Hinsichten eigentümliche Mängel und Gebrechen, sowie andere Völker anders, zeige, und dass die Höherausbildung auch des deutschen Volkes nur im allseitigen Leben vereine mit den übrigen, dasselbe Urbild der Menschheit und der Menschlichkeit erstrebenden Brudervölkern der Erde, weiter gedeihen könne, solle und werde. Es liegt viel daran, dass die hier ausgesprochene Einsicht in das Verhältnis des deutschen Volkes neben den anderen Völkern, und mit ihnen vereint, zu der Menschheit in Gott, auch den Zöglingen selbst frühzeitig nach und nach mitgeteilt werde, damit sie das Gebiet des allgemeinmenschlichen, all ihren Völkern gemeinsam eignen, nicht mit dem Eigentümlichen des Deutschen, oder irgendeines anderen Volks, verwechseln, und dadurch unvermeidlich mehr oder weniger das Ziel rein menschlicher Bildung verfehlen. Wenn der VfR sagt, dass seine Erziehanstalt die Pflege und Ausbildung jenes allgemeindeutschen, allgemeinmenschlichen, Strebens nach Gründlichkeit des Wissens und Können Hauptzweck sei, so kann dieses eigentlich von selbiger nur gelten, sofern sie zugleich Unterrichtanstalt, Lehr- und Übanstalt, nicht aber von ihr, sofern sie Erziehunganstalt ist, denn als solche hat sie den Menschen als Ganzwesen, als Ganzmenschen, nach allen seinen Grundvermögen, deren des Erkenntnisvermögen nur zwei einzelne sind, zu erfassen, zu erwecken, zu bekräftigen und zu leiten. Ausbildung des Erkenntnisvermögens, des Könnens, ist daher allerdings einer der untergeordneten Hauptzwecke erster Ordnung, keineswegs aber der Hauptzweck der ganzen Erziehung. Ich zweifle nicht, dass auch Fröbel dieses eingesehen, die erwähnte Äußerung könnte indessen manchen Leser irreleiten, was ferner über den Stufengang der Entwicklung, und, die Ausbildung auf jeder bestimmten Stufe gesagt wird, dem stimme ich im Allgemeinen bei, nur dass die angegebenen Stufen selbst nicht genügen, und in ihrer Wesenheit im Ganzen, in ihrer Notwendigkeit, nicht einleuchten. Auch möchte die Behauptung, dass jede folgende Stufe der Entwicklung sich auf die vorhergehende gründe, aus ihr hervorwachse zu Missverständnissen Anlass geben, denn jede folgende Stufe bezeichnet den Eintritt einer höheren Wesenheit, einer höheren Idee, durch eine höhere Kraft eines höheren Triebes, ins Leben, also ist sie zwar mit den vorhergehenden Stufen allerdings wesenheitlich verbunden, aber doch keineswegs aus dem vorhergehenden zu erklären, sondern sie ist die fortgesetzte Schöpfung des Lebens selbst, hinsichts des vorhergehenden Urneu. Wie sehr ich mit Fröbel einstimme in den Grundgedanken über das Verhältnis der Menschheit und des Einzelmenschen zu Natur und zu Gott, wird jeder finden, der in meinen bisherigen Schriften, vornehmlich in der Schrift Urbild der Menschheit 1811 und im Tagblatt des Menschheitlebens 1811 sowie in der Grundlage des Systems der Sittenlehre 1810 die Abschnitte von der Naturinnigkeit und dem Vereinleben mit der Natur und von der Gottinnigkeit und dem Gottvereinleben, der Religiosität und der Religion nachzusehen für Mühewart achtet. Wenn aber der VfR wiederholt, dieses sämtlich ist es, was der deutsche Geist, das deutsche Gemüt sucht, bedarf, wonach es strebt, so würde ich dagegen, im Einklange mit der Gottinnigkeit und der Menschheitinnigkeit, nur folgenden Ausspruch hierüber für befugt halten: Dieses alles ist es, was der menschliche Geist, was das menschliche Gemüt, in allen Teilmenschheiten jedes Himmelwohnortes, in allen Völkern, in allen einzelnen bedarf, sucht, erstrebt, nach Maßgabe der bestimmten jedesmaligen Lebensstufe, welches also auch unser deutsches Volk, und jeder einzelne Deutsche, seiner Lebensstufe gemäß, bedarf, und es suchen und erstreben soll, und zwar umso mehr, als das deutsche Volk nebst einigen ebenfalls hochgebildeten Völkern, im Entfaltgange des Menschheitlebens vorangeht, und als insonderheit auch deutsche Urgeister an der Entwicklung dieser Grundideen alles menschlichen Strebens, und an ihrer Einführung als Zweckbegriffe des Lebens, wesentlichen, und in neueren Zeiten unbestreitbar den meisten Anteil haben. Es ist nicht gleichgültig, ob dieser Satz so oder anders aufgestellt werde, denn nur in dieser ganz allgemeinen Einsicht findet sich auch jeder Einzelne zuerst, und zuhöchst, und ganz, als Mensch, als Glied der Menschheit, und dann auch als Volkgenoss, und fühlt sich in dieser Erkenntnis zu Gott erhoben, zum Guten erweckt und bekräftiget in Innigkeit und Liebe zu Gott, zu der Menschheit, zu seinem Vatervolke und zu jedem seiner Mitgeschwister auf Erden, in sittlicher Reinheit, Keuschheit und Freiheit, unbefleckt von Eigenvolkdünkel und von Fremdvolksucht, rein von Überschätzung und von Unterschätzung des eigenen und des Fremden, das übrigens dem deutschen Volke auch ich, sein Sohn, seine Würde anerkenne, sprechen unter anderen folgende meine Worte aus: Das deutsche Volk steht in den erst wesentlichen Teilen der menschlichen Bestimmung keinem seiner Nachbarvölker, ja keinem Volke der Erde, nach, von ihm ist höher Gestalt und der Gottähnlichkeit, der Wissenschaft und der Kunst, des häuslichen und öffentlichen geselligen Lebens zum großen Teile ausgegangen, und insonderheit jetzt scheint dasselbe zu klarerem Bewusstsein seiner Würde und hohen Bestimmung in der Lebenentfaltung der ganzen Menschheit erwacht zu sein. Hierauf gründet sich die Hoffnung, die Deutschen werden für diesen erhabenen Beruf des deutschen Volkes im Ganzen der Menschheit mit neuen Kräften tätig sein, und vorzüglich alle inneren Heiligtümer ihres Volklebens erhalten. Worte aus der gedruckten Ankündigung meines Urwortumes der deutschen Volkssprache, geschrieben im J. 1815, das Fröbel die Wesenheit und Würde der deutschen Sprache anerkennt, und mit meinen Grundansichten und Bestrebungen übereinstimmt, und dass er, wie früherhin, der hochachtbare Erzieher, Plamann, den hohen Nutzen einer solchen Bearbeitung der Sprache, als die in erwähnter Ankündigung geschilderte, für die Erziehung anerkennt, ist mir ein erfreuliches Zeichen der Zeit. Was ich hierüber in eben dieser Ankündigung, und noch ausführlicher in meinen zwei Abhandlungen von der Würde der deutschen Sprache etc., Dresden, 1816, behauptet und entwickelt habe, davon bin ich noch heute überzeugt und ein Teil meiner Zelt ist seitdem der Ausarbeitung meines Urwortums stets gewidmet worden, welches bereits vollendet sein könnte, wenn dieses volktümliche Unternehmen die hinreichende äußere Unterstützung gefunden, oder ich die Mittel hätte, dasselbe selbst in Mangel an der erforderlichen Teilnahme des deutschen Volkes als nächste Hauptarbeit zu vollenden. Der VfR behauptet, dass in der wesentlichen Beziehung alles Einzelnen zum Ganzen und im Ganzen, der Pfleg und Zögling, wie der Schüler und einstige Mann, früh einen Prüfstein für das Gute, Wahre und Schöne bekomme. Gut ist ihm, was in der Einheit des Gemütes bedingt ist, und sich darauf bezieht. Wahr ist ihm, was in der Einheit des Geistes bedingt ist, und sich darauf bezieht. Schön ist ihm, was in der körperlichen Einheit der Form, der Gestalt, bedingt ist, und sich darauf bezieht. Ich erkenne die wesenheitliche Beziehung des Wahren, Guten und Schönen zu der Einheit des Wesentlichen an, und betrachte dieselbe als eines der mehreren unerlässlichen Kennzeichen des Guten, Wahren und Schönen. Da aber die Einheit nur eine einzelne Teilwesenheit, Kategorie, der Wesenheit Wesens, der Wesenheit Gottes, ist, so kann selbige nicht hinlänglicher Prüfstein des Wahren, Guten und Schönen sein. Noch weniger aber können diese Urbegriffe bloß nach dieser einzelnen Beziehung genügend erklärt, definiert, werden. Ich bestimme das Gute überhaupt als das im Leben zeitlich zu verwirklichende und verwirklichte Wesentliche. Soll unter dem Guten alles Wesentliche, nicht bloß das Lebwesentliche, sondern auch alles ewig Wesentliche und Urwesentliche, verstanden werden, so muss man dann diesem Sprachgebrauche treu bleiben. Mir scheint es aber dem deutschen Sprachgebrauche angemessener, das Wort Gut in dem oben angegebenen Sinne zu bestimmen, und jenes Allgemeinere stets mit wesentlich und wesenheitlich zu benennen, mit anderen Worten, als das dazu lebende Wesentliche, und mit einem Worte, als das Lebwesentliche. Das Gute aber für die Menschheit und den Menschen insbesondere erkläre ich als das der Wesenheit der Menschheit und des Menschen gemäß im Leben zu verwirklichende und verwirklichte Wesensehnliche, woraus folgt, dass das Gute selbst und ganz nur allein Wesen, das ist, Gotte, und ein Teil des Euren der Menschheit und dem Menschen zukommt, und dass das Gute in sich hält sowohl das Wahre als das lebendig erkannte Wesentliche, als auch zum Teil das Schöne, sofern dieses das in der Gestaltung oder Formung, im Werden aller Wesen in dem einen Leben Wesens, dargebildete Wesentliche ist, wobei jedoch nicht unbeachtet bleiben darf, dass die ganze Wahrheit nach ihrem ganzen Gliedbau nur von Gott selbst in urwesentlichem Erkennen erkannt wird, und dass auch allen urwesentlichen, ewigen und unzeitlichen Dingen und Wesenheiten Schönheit zukommt, welche nicht wird, sondern ewig ist. Auch ist die Schönheit nicht im Körperlichen bedingt, wie Fröbel anzudeuten scheint, noch weniger auf selbiges beschränkt, Denn die Schönheit der leiblichen Gestalt, und überhaupt des gesamten Leiblebens, ist zwar eine untergeordnete wesentliche Schönheit, aber weder die höchst wesentliche, noch die einzig wesentliche. Sehr richtig wird er Mensch, der ganze Mensch, als Zweckbegriff und Produkt der Erziehung anerkannt. Wäre nun des VFRS, Gleichsetzung des Allgemeinmenschlichen und des Allgemeindeutschen, und die Zweckstellung, welche er seiner Erziehanstalt, dieser seiner Abhandlung nach, gibt, richtig, so müsste gesagt werden können, der Deutsche, der ganze Deutsche, ist Zweckbegriff und Produkt der Erziehung. Da wieder wird sich aber Geist und Gemüt des Verfassers, und jedes rein menschlich, Gesinnten, sträuben, denn der echte Deutsche ist als Mensch ein eheres, höheres und mehreres, als was er als Deutscher jemals sein kann. Es sollen, wie der VFR selbst sagt, der Menschheit Menschen nach dem Bilde Gottes, nicht aber zuerst und zuhöchst, der Deutschheit Deutsche nach dem Bilde Gottes erzogen werden, wohl aber soll die deutsche Erziehung bestrebt sein, der Menschheit Menschen nach dem Bilde Gottes in der Eigenlebheit, Individualität, der Deutschheit, der deutschen Volkheit, zu erziehen und zu bilden. Ganz wahr sagt der VFR, wir leben im Beginn einer neuen Zeit, in einem bestimmten Abschnitt der Menschheitsentwicklung, und diese Zeit fordert eine höhere, geistigere, göttlichere Ansicht der Dinge, ja die urhohe, urgeistige, urwesenhafte Ansicht, oder vielmehr Einsicht, der Dinge macht eben einen Teil des Eigenwesentlichen, des Charakters, dieser neuen Zeit aus. Vielleicht ist es manchem angeistig, zu lesen, was ich hinüber im J1810 ausgesprochen, zu Anfang des Vorberichtes der ersten Ausgabe meines Werkes über die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft. Wir leben in einer Zeit der Wiedergeburt oder vielmehr der Neugeburt, die Menschheit erwacht zu neuem Leben, ein höherer Staatenverein beginnt, wirklich zu werden, und zuerst die europäischen Völker in einem Ganzen zu umfassen, der geselligen Gottinnigkeit ist eine höhere Vollendung, ein völlig neues Leben durch die reifere Ausbildung der Wissenschaft und Kunst bereitet. Wissenschaft und Kunst, diese beiden Grundwerke der Menschheit, gewinnen in den letzten Jahrzehnten, vorzüglich in Deutschland, neue Kraft und schönere Gestalt. Das häusliche Leben hat sich durch alle Stände veredelt, und alle diese Bestrebungen sehen wir in immer freierer und schönerer Wechselwirkung sich inniger vereinen. Die meisten, und die edelsten Völker Europas streben jetzt im Staate, in der Kirche, in Wissenschaft und Kunst, sowie überhaupt in allen geselligen Vereinen, und in allen menschlichen Dingen, mehr als je nach Einheit und Ganzheit, nach organischer Ausbildung und harmonischem Wechselleben. Die Idee des einen Ganzen, der Einheit und der harmonischen Organisation aller seiner Teile, in mit und durcheinander und durch das Ganze, wird, als die Uridee Gottes, der Welt und der Menschheit, immer klarer erkannt, immer reiner geliebt, und immer mehr zum Gesetz aller menschlichen Wirksamkeit erhoben. Die Menschheit selbst, und ihr Leben, wird immer mehr als ein organisches Ganze betrachtet, uno alle menschlichen Dinge werden als untergeordnete Teile dieses Ganzen, in Harmonie mit sich und mit dem Ganzen, gebildet. Dies ist der eigentümliche Geist unseres Zeitalters, er erhebt es weit über alle vorhergehende, und lässt schon für die nächste Zukunft schöne Früchte hoffen. Ich habe schon damals eingesehen, und erkenne es jetzt in noch größerer, innerer Ausführlichkeit, dass die Menschheit eben in der Erkenntnis der Urbegriffe und Urbilder der gottinnigen und gottvereinten Menschheit, des Menschheitlebens und des Menschheitlebenvereines, des Menschheitbundes, und in dem geselligen Streben diese Urbegriffe und Urbilder darzuleben, ihr drittes Hauptlebenalter, das Alter ihres reifenden Lebens beginne. Ich habe früher, im J1803, dieses Lebenalter mit dem Namen des Harmonischen und des Synthetischen bezeichnet, aber noch besser könnte es das Alter des vollwesentlichen Gliedbauvereinlebens, des erwachsenen Organismus, der Menschheit genannt werden. Wer nun von dieser Grundansicht der Gegenwart überzeugt ist, der wird es anerkennen, dass Fröbels Erziehung, ihren allgemeinen Grundsätzen nach, von der hier erörterten unrichtigen Stellung ihres Strebens abgesehen, dem Geiste des dritten Hauptlebenalters der Menschheit gemäß, und selbst eine Erstlingfrucht desselben ist, der wird es wünschen, dass das Werk selbst seinem hohen Muster bilde, soweit es in des gesamten Umlebensbeschränkung möglich ist, entsprechen möge, woran ich nicht zweifle, weil ich dem guten Geiste vertraue, der aus seines Vorstehers Kundmachung spricht, aber alle so überzeugten und gesinnten werden, wie ich, darauf antragen, hinsichts dieser in ihrer Art wahrscheinlich bis jetzt einzigen Erziehanstalt nicht zuerst auf das Allgemeindeutsche, sondern auf das Allgemeinmenschliche, hinzuweisen, UNB sie als eine rein menschliche Erziehanstalt für Deutsche, oder ganz einfach als eine Erziehanstalt für Deutsche, zu kennzeichnen. Denn eigentlich ist sie doch eine menschliche Erziehanstalt für Deutsche, wo das Kind zum Menschen im ganzen Sinne des Wortes, und zugleich zum rein menschlich gesinnten Deutschen, erzogen und gebildet werden soll. Dresden, am 2. Eismonates 1823.